die Arroganz der Macht stoppen oder weniger Demokratie wagen?
Ein Forum-Spezial über die Hochhauspläne der Stadt München an der alten Paketposthalle. Im Gespräch mit dem Münchner Altoberbürgermeister Christian Ude, dem Landtagsabgeordneten Robert Brannekemper und Claudia Mann vom Münchner Forum.
Moderation Stefan Reichenberger.
Drei Gäste sind heute zu uns ins Studio von Radio Lora gekommen und es wird, so viel sei jetzt schon gesagt, kein Streitgespräch, sondern ein lebhafter Gedankenaustausch aus drei verschiedenen Perspektiven. Ich begrüße vom Münchner Forum die Architektin und Denkmalpflegerin Claudia Mann. Guten Abend.
Grüß Gott.
Dann den bayerischen Landtagsabgeordneten, Architekt, Urmünchner, Vorsitzender des Vereins Hochhausstopp, Robert Brannekemper. Guten Abend.
Guten Abend.
Und mit gleicher Freude den ehemaligen Bürgermeister von München, Herrn Christian Ude. Guten Abend.
Ja, guten Abend.
Heute im Forum Spezial die Münchner Hochhauspläne. Ein architektonischer Höhenflug des Stadtrates und von Oberbürgermeister Dieter Reiter. Es geht um Demokratiedefizite, Kirchturmhöhen, Sichtachsen, Skylines, Abwägungsmonopole und das allseits beliebte Greenwashing. Außerdem die schwindenden Chancen, Schloss Nymphenburg zum UNESCO-Welterbe zu machen und die wachsenden Chancen eines Bürgerbegehrens, das der CSU-Mann Robert Brannekemper mit 48.000 Stimmen angeschoben hat. Im Weg steht allerdings ausgerechnet der angeblich so bürgernahe OB Reiter, der sich hinter den Verrenkungen seiner Hausjuristen verschanzt. Juristische Akrobatik, könnte man sagen. Oder doch eher Kunstturnen in Sachen Bürgerrechte? Das wiederum bringt Reiters SPD-Vorgänger Christian Ude derart auf die Palme, dass er nun Seit an Seite mit Brannekemper und den Hochhausgegnern auf die Straße geht. Und er hat ihnen ein Motto geschenkt, das wir heute gleich auch unserer Sendung vorangestellt haben. Die Arroganz der Macht stoppen. Herr Ude, ob mit oder ohne Fragezeichen, einen solchen Satz erwartet man heute eher von ganz weit links, also etwa von Heidi Reichenick bis Greta Thunberg, nicht von einem braven Parteisoldaten Schweig der Sozialdemokratie. Was hat Sie vom Saulus zum Paulus werden lassen?
Ja, also ich bin schon etwas über einige Formulierungen überrascht, denn es war nie mein Ziel und nie die Realität, dass ich ein braver Parteisoldat werde. Ich habe mit Aufsässigkeit begonnen. Innerhalb der SPD war damals übrigens bei den aufmüpfigen Jungsozialisten dabei und hatte auch Konflikte mit manchem Oberbürgermeister, gerade in der Hochhausfrage, wo ich damals liberaler gewesen wäre als Sie. Aber was jetzt passiert, ist in meinen Augen wirklich ein Angriff auf sozialdemokratische Grundpositionen. Ich habe noch im Ohr, dass Wilhelm Hoegner die direkte Demokratie in Bayern eingeführt hat als Vater der Verfassung, der in seinen Entwurf den Volksentscheid hineingeschrieben hat. Und mit einem Volksentscheid wurde ja auch der kommunale Bürgerentscheid gesetzt. Das heißt, das hat nicht irgendein Verwaltungsjurist in seiner Gnade und Großherzigkeit spendiert, sondern das hat der bayerische Volksgesetzgeber sich selbst erkämpft. Das war am 1. Oktober 1995 und seitdem gibt es den kommunalen Bürgerentscheid, also auch ein Stück Volksgesetzgebung in der einzelnen Kommune.
Erinnern Sie sich denn noch, von wem stammt dieser Satz?
Es ist ein Fehler gewesen, dass die Stadt kein eigenes Ratsbegehren gegenüber Kronawitters Bürgerbegehren gegen die geplanten Hochhäuser gestartet hat.
Also wer das gesagt hat, haben viele vernünftige Leute gesagt. Sie zeigen auf mich, also das scheint der Satz von mir zu sein. Das wäre auch sinnvoller gewesen, als resignierend zuzugucken, dass der Bürgerzorn sich gegen das Rathaus wehrt.
Der genaue Wortlaut des Kronawitter Bürgerbegehrens von 2004 lautete:
Sollen im Stadtgebiet und in den Randgebieten von München keine Hochhäuser gebaut werden, deren Höhe die der Türme der Frauenkirche überschreitet?
20 Jahre später lautete die Frage so:
Sind Sie dafür, dass die Stadt München alle rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreift, damit in Neuhausen im Umfeld der Paketposthalle kein Hochhaus gebaut wird, das über 60 Meter hoch ist?
Mit dieser Frage haben sich die Hochhausgegner 2025 die Zustimmung von 48.000 Münchnern geholt. Aber war Ihre Frage, Herr Brandekemper, vielleicht nicht glasklar genug für Dieter Reiter?
Ja, gut. Folgt man der Auffassung der Stadt, wären, wenn man jetzt das so auslegt, dass wir ins Abwägungsgebot eingreifen würden, wären folglich jeglicher Bürgerentscheid in Zukunft völlig unmöglich, ja? Weil ja mit irgendwelchen Maßgaben muss ich ja in das Verfahren gehen. Ja? Also da gibt es keine Bürgerentscheide mehr zu Bebauungsplanthemen in Bayern, wenn das jetzt so entschieden würde. Bürgerentscheide würden dann völlig ins Leere laufen. Und ich sage mal anschließend an das, was Alt-OP Ude gesagt hat, das wäre ein Stich ins Herz der plebiszitären Demokratie.
Also, gegen diese Fragestellung erhebt Dieter Reiter mit Schützenhilfe seiner Rathausjuristen Einspruch. Wie wird der begründet?
Oberbürgermeister Dieter Reiter und die Münchner Rathausjuristen begründen ihren Einspruch gegen das Bürgerbegehren Hochhausstopp im Kern damit, dass das geplante Bürgerbegehren in unzulässiger Weise die kommunale Planungshoheit des Stadtrats beschneiden würde. Die geforderte 60-Meter-Grenze auf dem Paketpostgelände sei zu strikt und lasse keinen angemessenen Abwägungsspielraum für die Stadtplanung. Dies widerspreche dem sogenannten Abwägungsgebot § 1 Absatz 7 Baugesetzbuch.
Stadtjuristen heben gleichzeitig hervor, dass Formulierungen in der Begründung für das Bürgerbegehren irreführend seien und die Gemeinde an der Ausübung ihrer gesetzlichen Planungspflicht hindern würden. Deshalb gelte das Begehren als juristisch nicht zulässig und wurde vom Stadtrat mehrheitlich entsprechend der Empfehlung Reiters und der Verwaltung zurückgewiesen.
Frau Mann, Sie sind vor langer Zeit nach München zugereist und engagieren sich im gefühlt fast allen Gremien und Initiativen, die sich um den Schutz Münchner Baudenkmäler verdient machen. Damit liegen Sie oft auch quer zur Parteiraison, genau wie die beiden Herren hier im Studio. Aber Sie haben im Münchner Forum gleich 4 Arbeitskreise auf Ihrer Seite. Wen alles und warum?
Zum Bebauungsplan, zum Paketposthallenareal haben 4 Arbeitskreise des Münchner Forums eigene Einwendungen, Stellungnahmen zum B-Plan auf den Weg gebracht, erschreckenderweise eine pauschalierte Antwort erhalten. Es ist der Arbeitskreis Öffentliches Grün, der sich geäußert hat. Es ist der Arbeitskreis Isar, es ist der Arbeitskreis Kulturbauten, es ist die Projektgruppe Paketposthallenareal. Alle 4 Arbeitskreise kritisieren. Man geht hier in der Hochhausstudie von einer Sichtachsenprüfung aus, die bei Weitem nicht ausreichend ist, zum Beispiel für das bedeutende barocke Schloss Nymphenburg.
Sichtachsen, also wie schaut man über München, auf München von verschiedenen Punkten, hat jetzt plötzlich eben nicht nur die Frauenkirche im Blick, sondern eben auch diese 2 Zähne, die nach oben ragen.
Diese Sichtachsenprüfung der Stadt, die ausschließlich von einer Achse direkt aufs Schloss zum großen steinernen Saal von Schloss Nymphenburg geht und darüber hinaus, ist nicht ausreichend. Wir haben hier das vorgelagerte Schlossrondell. Wir haben einen großen Raum, der analysiert werden und bewertet werden müsste. Und in dem Punkt müsste nicht vor allen Dingen auch die Hochhausstudie korrigiert werden, also überprüft, korrigiert. Und letztendlich müsste man zu dem Schluss kommen, nachdem man diesem denkmalfachlichen Gutachten nicht folgen kann und auch fachliche, kompetente Gegenstimmen wie der Landesdenkmalrat und das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege zu dem Schluss kommen, dass dass die Auswirkung aus Schloss Nymphenburg auf diesen auf diese Großfigur, auf diesen Raum vor dem Schloss, dass sich dort die Wolkenkratzer einbrennen werden, dass hier eine Gefahr für die Münchner Baukultur besteht, mit Schaden auch an der Münchner Stadtsilhouette, die in sich nicht geschützt ist. Man spricht immer gerne vom Münchner Weichbild, gerade jetzt zur Wiesenzeit. Das ist eigentlich ein Schattenbild. Es wird sich verändern. Es wird mit diesen Wolkenkratzern einen Dammbruch geben, wird vermutet von den Kritikern.
Der Dammbruch, schildern Sie aus Ihrer Sicht, Herr Brannekemper, wie der Dammbruch aussehen könnte?
Ja, wir befürchten, dass eben mit diesem ersten Hochhaus oder wie die Luise Kinsey ja auch nicht gesagt hat, wo ein Schwammerl wächst, wachsen auch weitere nach. Also wir befürchten, dass es halt weitere Hochhaus- und Wolkenkratzer in München geben wird, die dann letztendlich die Stadt in eine Hochhausstadt verwandeln. Ich war vor wenigen Wochen in London und da sieht man halt, wie Hochhauscluster die Bodenpreisspekulation anheizen. Wenn man da an Maklerbüros vorbeigeht und ins Fenster schaut und die Angebote, dann sehen Sie, der Mietpreis Münchens und Londons unterscheidet sich insofern. Sie können das Eurozeichen wegstreichen, Pfund hinten dran schreiben und es ist dann die Miete für eine Woche. Ja, also Sie haben Mieten von,
in London
von 9.000 Pfund im Monat. Ja, irre Preise, die da aufgerufen werden, das ist nicht das Teuerste. Und deswegen, wir sagen eben, wir heizen damit diese Bodenpreis- und diese Grundstücksspirale an. Das ist das Problem und die Mietkosten, die am Schluss jeder Münchner zahlen muss.
Wenn wir jetzt so rechnen, wie der Oberbürgermeister rechnet, steht Ende der 20er Jahre, stehen die beiden Hochhäuser an der Paketposthalle, 2030. Mhm. Ab 2036 läuft die Bewerbung 36, 40, 44 München für die Olympiade. Das wird ja die Mietpreisspirale auch nicht bremsen, oder?
Es wird sie mit Sicherheit nicht bremsen, aber hier sind ja zwei Argumente der Stadtverwaltung mal unter die Lupe zu nehmen. Einmal sagt sie, die Hochhauskritiker haben ganz unseriös in täuschender Absicht gehandelt, weil sie vom Dammbruch reden. Und die Wahrheit sei, dass das nicht im geringsten Einfluss auf andere Bauvorhaben habe. Darüber kann ich nach einem Vierteljahrhundert im Rathaus wirklich nur schallend lachen. Natürlich ist es das tägliche Brot der Planungsbehörden und der Stadtratsmitglieder, dass jeder Bauwerber sich darauf bezieht und beruft, was einem anderen schon mal genehmigt worden ist. Und natürlich werden alle Hochhauswerber, die ja mit jeder Etage ihr Grundstück wertvoller und teurer machen, sich darauf beziehen, was hier bei der Paketpost schon mal genehmigt worden ist, das muss doch 3, 4, 5 Jahre später selbstverständlich genauso großzügig gehandhabt werden. Also, dass die Stadtverwaltung das bestreitet, ist wirklich absurd. Und das zweite Absurde ist, dass man sagt, hier werde preiswerter Wohnraum geschaffen und diese Raumauslastung werde das Mietniveau senken. Also das möchte man mir mal bitte an einem Londoner oder einem Frankfurter Beispiel zeigen, dass Hochhäuser das Mietniveau gesenkt haben, weil plötzlich ein größeres Angebot zur Verfügung steht. Da halte ich es lieber mit Gerhard Poll, der gesagt hat, ich brauche keinen Biergarten auf einem Hochhaus. Und das ist auch realistisch. Ich glaube, das sieht jeder Münchner Biergartenliebhaber so, dass da keine plötzlich neue Traumwelt geschaffen wird, sondern lediglich Preistreiberei stattfindet.
Der Gerhard Polt hat ja auch gesagt, kann man sich vorstellen, dass die Römer im Centro Storico einen Tower bauen mit der höchsten Osteria der Welt, der dann das Pantheon beschattet?
Gerhard Polt in der Süddeutschen Zeitung.
Viele Visagisten haben am Gesicht meiner Stadt herumoperiert. Wer mit ihr vertraut ist, sieht die Straffungen sowie die Narben. Jetzt operiert man nicht mehr, man will eine neue Stadt. Aber der Name München, höre ich, soll bleiben.
Aus einem Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung.
Gerhard Polt bringt mit schlichten, aber treffenden Worten zum Ausdruck, wofür unser Oberbürgermeister und die Stadträte blind zu sein scheinen. Indem sie dem größten wahnsinnigen Hochhausprojekt an der Paketposthalle ihren Segen geben, machen sie sich schuldig an der fortschreitenden Zerstörung des Charakters der ihnen anvertrauten Stadt, der Heimat ihrer Wähler. Haben sie denn jedes Gefühl dafür verloren, was angemessen und passend ist? Sie sollen sich bloß nicht einbilden, mit dem bestens vernetzten Herrn Büschel aus Grünwald befänden sie sich, anders als bei Herrn Benko aus Innsbruck, jetzt aber eindeutig auf der sicheren Seite. Beider Geschäft beruht bzw. beruhte unter anderem auf ihrer Fähigkeit, politische Entscheidungsträger davon zu überzeugen, sie täten etwas Gutes, indem sie ihnen die Verwirklichung ihrer angeblich visionären Vorstellungen ermöglichen.
Wenn man sich als Münchner Bürger jetzt das anhört, erwachsene Menschen, Parteimitglieder, Parteifunktionäre, wichtige Leute auch vom Fach wie Denkmalpflege, haben eine ganz dezidierte Meinung gegen die Mehrheitsentscheidungen der Stadt. Jetzt hat man normalerweise die Wahl, wenn ich das nicht will, dann wähle ich die anderen. Und wenn ich das nicht will, was die anderen wollen, dann wähle ich die Dritten. Also es habe ich in der Demokratie immer eine Auswahl. Ich habe das, plötzlich das Gefühl, ich weiß nicht mehr, wen ich wählen soll, wenn ich zum Beispiel diese beiden Hochhäuser nicht haben will. Wie stehen Sie denn zu diesem fast faustischen Konflikt, dem Sie da Ihre Wähler aussetzen?
Gut, in einer großen Volkspartei gibt es unterschiedliche Meinungen. Da, das haben wir bei vielen Themen, dass die einen Hochhäuser wollen, die anderen weniger. Die einen wollen mehr Denkmalschutz, die anderen wollen mehr Baufreiheit haben. Das ist immer ein Spannungsfeld. Und da ist dann, je nachdem, wie die Balance sich hin entwickelt, haben mal die einen ein Prä und mal die anderen ein Prä. Das hängt auch immer von den Gegebenheiten und den städtischen Stimmungen ab, die es hier gibt.
Also das muss ich dann nochmal nachfragen, aber diesmal in Richtung Christian Ude. Kann man es so überspitzt formulieren, Ihr Nachfolger Dieter Reiter will weniger Demokratie wagen?
Also er will nicht, dass ein Bürgerentscheid stattfindet, den es schon einmal dank Wilhelm Högner und dank des bayerischen Volksgesetzgebers gegeben hat. Und das ist in der Tat eine Demontage demokratischer Bürgerrechte und nicht die Ausweitung, die zum Beispiel Willy Brandt versprochen hatte mit seiner Regierungserklärung, wir wollen mehr Demokratie wagen.
Gehen wir doch mal ein bisschen zurück, nicht erst zu den 48.000 Unterschriften, die Sie in überraschend schneller Zeit beisammen hatten, Herr Brandekemper, sondern wie lange hat sich das hingezogen mit diesem Projekt? Wann war was bekannt? Wann hätte denn der Bürger eine Chance gehabt, überhaupt mal abzuschätzen, was da in der Schublade liegt?
Ja gut, es gab ja nie wirklich ein transparentes Verfahren, sondern man kam mit einem Entwurf um die Ecke eines bekannten Star-Architekten und hat die
Herzog de Meuron,
ja, und hat damit die Öffentlichkeit überrascht und sagte, das ist jetzt sozusagen die Lösung für diese Stelle. Auch in Gremien des Landesdenkmalrats damals wurde uns noch erzählt, ja, das sei ja alles nur Vorüberlegungen. Ich habe damals schon gesagt, nach 18 Jahren Rathaus, ich glaube nicht, dass sich da was ändern wird, dass man jetzt nochmal einen Wettbewerb macht, wo dann Architekten sich nochmal dieser Frage widmen. Und das ist das Problem. Und da hat nicht Alt-OPUde völlig recht. Nur mit nachvollziehbaren, transparenten Verfahren, ja, mit klaren Zeitvorgaben, die jetzt auch wieder gerissen werden, das heißt plötzlich schon Ende Oktober wird darüber abgestimmt, das ist erst am Ende des Jahres, das wird Ende Oktober, will man jetzt über den Bebauungsplan endgültig abstimmen, schafft man Vertrauen und Sicherheit der Bürger. Wenn man das alles hintertreibt letztendlich durch Verfahrenstricks, sage ich jetzt mal, und rechtliche Spitzfindigkeiten und dann auch eben durch pseudodemokratische Verfahren, dass man 112 Leute befragt, ja, und nicht 1,6 Millionen Münchnerinnen und Münchner, dadurch schafft man natürlich letztendlich kein Vertrauen und da wird Bürgerbeteiligung zur Farce. Und da braucht man sich nicht wundern, dass die Ränder rechts und links immer weiter zunehmen.
Herrschaft durch Verfahren. Mhm. Das ist so ein bekanntes Schlagwort. Ist das das, worüber wir hier reden? Dass die Geschäftsordnungen reiten können, immer am längeren Hebel sitzen und dass die Bürger eigentlich immer erst nachvollziehen dürfen, was da schon ausgemacht worden ist. Wir kommen da in ein ganz riskantes Fahrwasser, weil es gibt ja ein bis zwei Parteien, die genau darauf ihren Populismus aufbauen, dass sie sagen, die machen immer alles unter sich aus und tun nur so. Performative Demokratie und lauter solche Schlagwörter gibt es dazu.
Herrschaft durch Verfahren nach Niklas Luhmann.
In seinem Klassiker Legitimation durch Verfahren beschreibt der deutsche Soziologe und Systemtheoretiker Niklas Luhmann 1969, wie Macht und Legitimation in modernen Gesellschaften durch die Struktur und Einhaltung von Verfahren, nicht durch Sachinhalte oder personale Autorität entstehen.
Missbrauch von Herrschaft durch Verfahren heißt, die Macht tarnt sich hinter förmlichen Abläufen, entscheidet aber unabhängig vom Ablauf. Das Verfahren ist dann nur noch Fassadendemokratie.
Herrschaft durch Verfahren, was ist das und wie wird man es los?
Es geht schon um Herrschaft durch Verfahren. Man kann zum Beispiel für Transparenz von der ersten Stunde an sorgen, indem man einen Architektenwettbewerb einlässt. Sie können sich gerne mal bei Münchner Architekten erkundigen. Man kann kaum eine Grundschule oder fünf Eigenheime nebeneinander stellen, ohne ein Architekturwettbewerbsverfahren zu durchlaufen. Und bei diesen beiden Hochtürmen von 155 Metern und dem dritten Turm, da gab es nie einen Wettbewerb.
Warum kein Architektenwettbewerb?
Die Entscheidung gegen den normalerweise gebotenen offenen Architektenwettbewerb für das Hochhausprojekt wurde von der Stadt München begründet mit dem direkten Masterplanauftrag an Herzog und de Meuron, der gewünschten Beschleunigung und den besonderen Investorenvereinbarungen zur Nutzung der Halle.
Also das ist schon ein Punkt, der mich einfach stutzig macht. Wieso entscheidet nur der Investor, welche Überlegungen überhaupt zum Zuge kommen sollen? Da gibt es kein Abwägungsgebot, nix, sondern der Investor meldet Wünsche an und die sind Befehl. Und das ist das Erste, was mich gestört hat.
Warum gab es keinen Wettbewerb? Wissen Sie es, Herr Brannekemper, Frau Mann?
In der Diskussion im Merkur ist Herr Büschel und auch Frau
Büschel
Merk,
ist der Investor des Bauen.
Der Investor dieses Areals und auch Frau Merk haben diese Frage nicht beantwortet.
Echt nicht beantwortet, bis heute nicht beantwortet, warum es keinen Wettbewerb gibt.
Ja, es musste ihn ja nicht geben. Ein Investor darf auch einen Architekten einladen. Nur hier lief es so lange im Sinne des Investors, dass keine Alternativen zur Debatte standen, dass am Schluss nur noch die Lösung 155 Metern und damit die Frauentürme weit abgeschlagen in den Schatten stellen, dass nur diese Variante noch diskutiert wurde.
Ich habe immer darauf Wert gelegt, in meiner Zeit im Rathaus, dass es immer einen Eckdatenbeschluss gibt, dass man mal sagt, welche Dichten erwartet sich der Stadtrat? Also gibt sozusagen die Grundparameter sozusagen an und dann entwickelt sich aus dem Wettbewerb dann verschiedene Gebäudekonfigurationen. Das kann nicht dann ein Hochhaus sein oder es können eine Blockrandbebauung sein und. Das ist dann alles offen. Das gab es ja hier nie, sondern man hat von vornherein auf eine Lösung gesetzt, zwei Türme, ein dritter Turm mit 60 Meter und dann noch weitere Arrondierung dieses Areals. Und es war halt immer so, Investoren, oder der Investor in dem Fall, hat natürlich mit seiner PR-Abteilung und Heerscharen von Planern und Juristen haben natürlich einfach da mehr Power entwickelt, als einfach der normale Bürger machen kann.
Jetzt nochmal anknüpfend an das, was Sie gesagt haben, Herr Ude, kein Scheißhaus auf Deutsch gesagt, wird in München gebaut. Normalerweise, ich kenne noch eine Ausnahme, nämlich im Leopoldpark, ohne einen Architektenwettbewerb. Hier in diesem Fall zieht also ein Investor die größtmögliche Karte. Da steht das eins der berühmtesten Architektenbüros der Welt drauf, Herzog de Meuron, und hat darauf gesetzt, alles auf eine Karte. Mit diesem Namen baue ich den neuen Eiffelturm in München, der die Frauenkirche in den Senkel stellt. Und damit ist er durchgekommen.
Aus einem Brief an Dr. Knorr vom Münchner Hofbauamt, geschrieben von Karl Valentin 1938.
Herr Architekt Sachlich, der wollt es probieren und wollt unsere Münchner Stadt modernisieren. Es käme dabei wohl nichts Gescheites heraus. Denn, wie Sie hier sehen, schaut er selbst sachlich aus. Ideen und Skizzen, die nennt er sein eigen. Wir haben's ihnen genommen und tun's ihnen zeigen. Wir sehen jetzt in Bildern mit eigenen Augen, so tät es in Zukunft in München ausschauen. Herr Sachlich verdient sich gewiss keinen Orden. Er wäre jetzt beinahe übersachlich geworden. Denn er hätte in Zukunft, wer hätte das gedacht, die Käselöcher viereckig gemacht.
Jeder Kindergarten, jeder Schulanbau in meinen fast 20 Jahren Rathaus ist immer durch einen Architektenwettbewerb gelaufen. Und das war auch gut so, weil man die unterschiedlichen Baumassenverteilungen und die unterschiedliche Gestaltung sah. Ja. Und damit führt es auch einfach zu mehr Akzeptanz, weil man sah, aha, das ist nicht singulär ein Entwurf, sondern man sah, das ist der zweite, dritte und vierte Preis und das hätte auch so aussehen können. Und das führte dann einfach auch immer zu einer gewissen Beruhigung, weil Leute sagen, das ist die wohl beste Lösung für diese Stelle. Und das hat man eben in dem Fall jetzt vorsätzlich unterlaufen und der Bürgerschaft nur diese eine Variante präsentiert.
Wobei ich jetzt überhaupt nichts gegen den prominenten und mit Recht berühmten Architekten und sein Büro sage. Das kann jeder, wenn er sich's leisten kann, machen. Dass es eine ganz geschickte Personalentscheidung gibt, schon bei der Architektenwahl. Nur kann das nicht den Architektenwettbewerb, den wir fast überall konsequent einfordern und durchsetzen. Ich habe über 20 Jahre lang die Stadtgestaltungskommission geleitet und da war immer die schlimmste Kritik, die es geben konnte. Ja, da ist noch kein Architektenwettbewerb gemacht. Das ist ja allein schon ein Skandal. Das ist doch das Mindeste, was wir dem Bürger und der Öffentlichkeit und der lieben Stadt München schuldig sind. Und hier wird die Altstadtsilhouette verändert in einer Art und Weise, die es seit Jahrhunderten noch nie gegeben hat.
Aus einem Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung.
Wer sich in bestimmten Außenbezirken umschaut und dann im Vergleich dazu den Durch- und Überblick über die Münchner Innenstadt und die Frauenkirche bis auf die Zugspitze genießen kann, der versteht, was die vielen Bürger bewegt, die gegen diese zwei Riesen im Zentrum sind.
Vielleicht lohnt ja mal ein scheeler Blick beiseite. Und da findet man etwa Bilbao. Die Stadt hat es geschafft, ihre wunderbare Altstadt aus dem 19. Jahrhundert heil zu bewahren und in der Flussaue daneben ein Ensemble beherzter neuer Architektur zu wahren. Wegen dieses schönen Spannungsverhältnisses kommen jährlich Hunderttausende angereist.
Frau Manta, ist ja eine Koalition aus Schwarz, Rot und Grün zusammengetreten, die alle in der Mehrheit zumindest für dieses Projekt gestimmt haben. Das bedeutet zumindest in der Theorie, in der Praxis müssen wir es jetzt noch besprechen, dass es da offenbar nachhaltige Vorteile gibt, soziale Vorteile gibt, Arbeitsplätze, Wohnungen und unter Umständen das alles das höhere Gut ist als die Sichtachse aufs Nymphenburger Schloss. Können Sie ein paar Stichworte liefern, dass das unter Umständen vielleicht auch fragwürdig ist, was das alles für Vorteile hat, dieses Projekt mit den Hochhäusern?
Grundsätzlich ist es positiv zu sehen, dass die Paketposthalle saniert wird. Bis heute ist leider das Sanierungskonzept nicht vorgelegt. Bei den großartigen Wünschen zur Füllung des neuen Stadtplatzes an dieser Stelle ist in dem Zusammenhang auch noch ein Nachweis ausstehend, wie das Ganze statisch zu funktionieren hat. Darüber hinaus ist die Entwicklung Entwicklung des Quartiers ringsrum natürlich für die Stadt und für die Urbanität ein wichtiger Punkt. Ich bin vor kurzem zur Paketposthalle gegangen. Da ist ja direkt im Anschluss östlich ein Neubaugebiet in den letzten Jahren entstanden. Auf einem Kinderspielplatz habe ich mich mit Familien unterhalten. Es ist unvorstellbar für die dortigen, die sich dort entweder eingemietet, eingekauft haben, dort zu sitzen und allein die Vorstellung nach oben zu schauen. Und neben der Paketposthalle erscheint jetzt ein Gebäude von 155 Metern. Das ist nicht nachvollziehbar.
Man verkauft in München, es gäbe einen neuen Konzertsaal. Der Freistaat Bayern hat einen Konzertsaal jetzt geplant für 1800 Besucher. Er ist oberirdisch, er soll rund 1 Milliarde kosten. Und die Büschelgruppe erzählt nun, sie bauen einen Saal für 3000 Leute unterirdisch und der wäre für ein paar Millionchen zu haben. Also insofern wir wissen nicht, was die Hallensanierung kostet und auch diese Zahl oder Versprechungen von einem neuen Konzertsaal in München ist bis heute doch keine einzige Rechnung, Planung oder sonst was hinterlegt.
Donald Trump hat ja gerade den CO2-Fußabdruck abgeschafft, hat gesagt, that's a hoax, also ein Schmarrn. Es gibt ja auch bei Beton, glaube ich, einen CO2-Fußabdruck und keinen geringen. Wie wird es denn eigentlich vom Investor dargestellt? Das sind ja keine dummen Leute am Werk. Die müssen ja diese ganzen Aufgaben lösen. Die Frage der Umwelt, die Frage der sozialen Verträglichkeit, die müssen die Miete und gegenrechnen gegen das, was sie an Gewinn machen. Das sind doch alles keine Zauberlehrlinge, die da am Werk sind, sondern die müssen das ja alles der Stadt hingelegt haben und ein Häkchen dran bekommen haben.
Anscheinend haben sie ein Häkchen bekommen, aber aus dem B-Plan, aus den Auslegungsunterlagen, also der Beteiligung der Öffentlichkeit, die vor kurzem ja stattgefunden hat, ist ja erkennbar, wie viele kritische Punkte und wie viele offene Fragen es gibt. Die Projektgruppe Paketposthallenareal, also der vierte Arbeitskreis sozusagen, hat sich damit mit der Dichte auseinandergesetzt. Wir haben hier eine Festlegung von 5,5 Geschossflächenzahlen. Im urbanen Gebiet sind es 3,0. Sie stellen das als Fragen an die Stadt, das, was Sie gerade offen gestellt haben. Diese Antworten gibt es nicht in den Unterlagen bislang. Und als Antwort von der Stadt kam bislang leider noch nichts. Neben der hohen, extrem hohen GFZ, also das ist eine enorm hohe Überschreitung in München oder für Münchner Verhältnisse, wo verschiedene Stadtplaner sich mittlerweile geäußert haben, dass hier mit Dichtestress für die für die Bevölkerung auch das Auswirkungen hat. Also wir haben eine Infrastruktur, wir haben einen Nahverkehr, der im Moment schon genau an dieser Stelle extrem überlastet ist. Also das ist eine Kette an Fragen, die bislang nicht von der Stadt beantwortet wird in den Unterlagen. Was sie geprüft haben, das weiß Herr Reiter selbst.
Aus einem Leserbrief an die Süddeutsche Zeitung.
Wer kennt sie nicht, die schöne Stadt, die jeder tief im Herzen hat, jeder, der sie einmal gesehen. Wenn ich dich nur seh, schwindet Leid und Weh. Nein, jetzt überkommt mich Leid und Weh. Die Heimatstadt, die Ballyprell da besungen hat, verkommt zu einer aller Weltstadt.
Herr Ranne-Kemper, Ihre Eltern haben mitgebaut, aufgebaut an München nach dem Krieg. Es wurde, Sie haben es einmal erzählt, auch von Ihrer Seite, von Ihrer Familie mitgeholfen zu verhindern, dass welches Gebäude nicht...
Der alte Peter sollte ja gesprengt werden, die Bohrlöcher waren schon gesprengt. Dann wurde mein Großvater, der ja Bauingenieur und Statiker war und Geologe, wurde gebeten, die Standfestigkeit zu prüfen. Und er hat sie geprüft und hat eine neue Statik für den Dachstuhl gerechnet oder ein neues Dach gerechnet. Und mit diesem Dach konnte man dann, das ein Drittel weniger Auflagerlasten hatte, auch den alten Peter sozusagen die Ruine wieder sozusagen sanieren und den alten Peter an dieser Stelle behalten. Das war nicht nur der alte Peter, das war die Münchner Frauenkirche, das war die Residenz, es waren das Nationaltheater und viele andere. Deswegen bin ich immer dieser Diskussion verbunden und auch die Familie hat damals nicht mitgefiebert. Wie entwickelt sich München weiter? Bleibt es die historische Stadtsilhouette oder ändert sie sich wie andere Städte auch in ein Frankfurt an der Isar? Das war damals ja auch die andere Variante. Und Gott sei Dank haben sich die konservativeren Kräfte, glaube ich, mit ganz knapper Mehrheit durchgesetzt, dass man eben auf dem alten Stadtgrundriss wieder aufbaut.
Das Weltkulturerbe-Siegel hat ja gerade Neuschwanstein bekommen, nicht Schloss Nymphenburg. Man hat den Verdacht, dass auch in dieser Jury die Populisten sitzen. Frau Mann, jetzt sagen Sie, wenn diese Tower kommen, kann sich München die Hoffnung auf ein Weltkulturerbe Schloss Nymphenburg abschminken? Wie können Sie das begründen?
Die Stadt München hat sich in den letzten Jahren ausgiebig mit dem Weltkulturerbe Olympiapark auseinandergesetzt. Schloss Nymphenburg ist nicht im Fokus gewesen von Ludwig I. Die Lustschlösser haben den Titel kürzlich erhalten. Ausgelöst hat diesen Prozess bereits der Michael Pezet, Generalkonservator des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege. Daran kann man erkennen, wie lange die Prozesse bei der UNESCO, wenn es um Welterbetitel geht. Was aber Fakt ist, was wir aus Dresden wissen, was wir aus Wien gehört haben, ist, wenn ein Schaden an den wertigen Kulturgütern entstanden ist, kann es ein Ausschlusskriterium sein. Mhm. Abschließend kann die Frage heute natürlich niemand beantworten. Wir haben hier mit dem Schloss 400 Jahre Architekturgeschichte, wir haben Stadtgeschichte, es ist das politische Machtzentrum gewesen.
Und das alles ist beim Hund, beim Teufel, beim Reiter, wenn da zwei Türme gebaut werden, die den Schatten in die falsche Richtung werfen.
Es geht hier nicht um den Schatten, sondern es geht um das vorgelagerte, halbkreisförmige Schlossrondell. Diese Wolkenkratzer drängen sich in einer dominierenden Weise in diesen Großraum hinein. Und das ist in diesem Fall der Schaden, der von der Stadt anders bewertet wird, muss man sagen, indem sie die Sichtachse ausschließlich direkt auf Stadt sehen.
Ich habe jetzt hier im Raum drei Leute, die sich zusammengetan haben, um das zu verhindern. Wer sind Ihre Unterstützer und was macht Sie glauben, dass Sie auf dem Rechtswege, den Sie dann bitte noch kurz beschreiben sollten, da noch dagegen ankommen?
Am 29. Oktober will der Stadtrat entscheiden, diese Frage. Also zumindest mal im Ausschuss, dann wird noch eine Plenarbefassung angeschlossen. Aber bis dahin brauchen wir eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts München. Und wenn die nicht zu unserer Zufriedenheit ausfällt, wird eine Eilentscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs erzwingen.
Sie haben Erfahrung damit, Herr Ude. Haben solche Zwischenschritte noch irgendwelche aufschiebende Wirkung?
Ja, natürlich können Sie, wenn Sie rechtzeitig ergehen, die Entscheidungsfindung der Gerichtsbarkeit, die bisher noch gar nicht beschäftigt worden ist, beeinflussen. Und es wird, wenn man die Rechtsprechung des VGH zu früheren Fällen der Bauleitplanung in anderen Städten, etwa Füssen, anschaut, deutlich, dass der VGH da noch nie sowas gesagt hat, wie zum Beispiel das Verwaltungsgutachten, auf das sich die Stadt jetzt stützt. Da heißt es, das Abwägungsverbot spreche dagegen, die Bürgerschaft mitreden und mitentscheiden zu lassen. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist die Eingebung, die die Verwaltung hatte, dass man die Bürger hier nicht mitreden lassen darf. Aber das steht noch in keinem VGH-Urteil in dieser Weise drin.
Was bedeutet das nun A für die Zukunft der demokratischen Prozesse in unserem kommunalpolitischen Klein- und Kleinstgruppen und B, und was ganz konkret für Münchner Großprojekte wie die Hochhäuser an der Paketposthalle, an der Großmarkthalle, im Tucherpark und ja auch Münchens Olympiabewerbung muss man hier mit einbeziehen. Fangen wir mal mit A an, für die Zukunft der demokratischen Prozesse, Herr Brandekemper.
Also auf der einen Seite ist es gut, weil es befeuert eine lebendige Diskussion in der Stadt, ja, über das Stadtbild, wie sich die Stadt hinentwickelt. Das ist ja nicht nur eine Entscheidung der Verwaltung oder des Stadtrats, sondern im Prinzip ja jeder Münchnerin und jedes Münchners, da mitzureden. Und das ist eben die Kernfrage, wer entscheidet am Ende über Stadtentwicklung? Das ist die große Frage.
Frau Mann, Was bedeutet das ganz konkret für Münchner Großprojekte wie die Hochhäuser an der Paketposthalle und andere Projekte, an denen Sie auch Ihr Herzblut
kleben? Dass ein Verein wie das Münchner Forum nach wie vor extrem wichtig ist für diese Stadt, in dem konträr diskutiert werden kann, um die Bürger mitzunehmen, einzubinden.
Herr Ude, die Nölympia-Partei ÖDP hat gerade angekündigt, dass sie gegen die Stadt zu klagen gedenkt, weil der Stadtrat in den Umschlag mit der Frage nach dem Ja oder Nein der Bürger gleich auch eine hübsche Broschüre pro Olympia in den Umschlag reingesteckt hat, also pro Olympia in München gesteckt hat. Das sei eine unzulässige Abstimmungsbeeinflussung. Die Stadt sieht das wieder einmal ganz anders, rein formaljuristisch. Was blüht denn hier dem Bürgerbegehren? Also gehen wir mal davon aus, es kommt.
Das ist eine ganz andere Frage, denn wenn ein Ratsbegehren eingeleitet wird, dann ist eine einseitige Begründung des Ratsbegehrens durchaus zulässig. Es wäre nicht zulässig, bei einem Bürgerentscheid eine städtische Broschüre dagegen mit in den Umschlag zu stecken. Aber das ist eine ganz komplizierte Rechtsfrage, um die es bei uns bei der Paketpostamt nicht geht.
Aber dann erklären Sie mir den Hörern, die jetzt genau diese zwei Wörter überhaupt nicht, wenn ich auf die Straße gehe und sage, was ist da der Unterschied zwischen diesen beiden Instrumenten?
Ein Ratsbegehren ist eine Entscheidung des Stadtrats, die Bürgerschaft einzubeziehen und ihr die Entscheidung zu übertragen. Und da darf der Stadtrat seine Entscheidung, dies zu tun, auch begründen. Hat er auch schon in der Vergangenheit öfters getan. Zum Beispiel beim Stadion. Etwas ganz anderes ist es, wenn die Bürgerschaft selber im Wege des Bürgerprotestes eine Entscheidung an sich zieht, dann ist die Verwaltung zur Neutralität verpflichtet. Und mir geht es ja darum, dass hier nicht über Begründungen gestritten wird, sondern dass der Stadtrat, ein Verwaltungsorgan ist er bekanntlich, wie der Oberbürgermeister auch, der Bürgerschaft das Recht bestreitet, über eine Frage überhaupt zu entscheiden, die sie an sich ziehen will, mit 48 mindestens über 30.000 erforderlichen Unterschriften. Und das ist eine Demontage einer schon durchgesetzten Demokratie, ist eine Missachtung des Volksgesetzgebers, also aller bayerischen Bürger, die ja den kommunalen Bürgerentscheid per Gesetz durchgesetzt haben. Und das mit ausgesprochen fadenscheinigen Begründungen, man könne jetzt nicht mehr abwägen oder das sei ein Eingriff, das finde ich das Groteskeste, es sei ein Eingriff in die kommunale Selbstverwaltung, wenn die Bürger einer Stadt die Entscheidung an sich ziehen, als ob die Bürgerschaft kein kommunales Organ wäre, sie ist sogar der Souverän der kommunalen Demokratie und kann nicht von der Verwaltung für ohnmächtig erklärt werden.
Aus Kurt Tucholskys Lied vom Kompromiss 1919.
Manche tanzen manchmal wohl ein Tänzchen, immer um den heißen Brei herum. Kleine Schweine mit dem Ringelschwänzchen, Bullen mit erschrecklichem Gebrumm. Freundlich schauen die Schwarzen und die Roten, die sich früher feindlich oft bedrohten. Jeder wartet, wer zuerst es wagt, bis der eine zu dem anderen sagt:
Schließen wir einen kleinen Kompromiss.
Davon hat man keine Kümmernis.
Einerseits und andererseits, so ein Ding hat manchen Reiz.
Und durch Deutschland geht ein tiefer Riss.
Dafür gibt es keinen Kompromiss.
Ich würde von Ihnen, von jedem von Ihnen jetzt mal ein Positivum hören, das Sie mit diesem Projekt verbinden, mit den Hochhäusern. Also die Negativen haben wir gehört. Herr Brannekemper, was könnte man sagen, ist gut an dem Ding?
Ja, es wird ein Areal, das heute eine Brachfläche ist und Parkplatz der Post wird entwickelt. Und das ist ja schon mal in einer Stadt mit Platzmangel eine gute Idee, diese Fläche zu entwickeln.
Frau Mann, es tut jetzt weh. Versuchen Sie einen.
Ich habe lange darüber nachgedacht. Also ich tue mich schwer, richtig.
Ich bin ja ein Befürworter von Hochhäusern und mehr Liberalität ihnen gegenüber gewesen. Und auch nach wie vor, wenn es weit draußen ist, zum Beispiel wie der O2-Tower oder die Twin Towers, die man von der Feldherrnhalle aus sogar sehen kann. Also da gebricht es mir nicht an Liberalität. Aber in dieser Position, in dieser Nähe zur Altstadt, vergleichen Sie doch mal die Entfernungen der künftigen Türme von den Frauentürmen. Da geht es um gewaltige Unterschiede und so nah an der Altstadt-Silhouette waren wir noch nie. Und dort sehe ich tatsächlich keine Vorzüge.
Weißferdel 1938.
Wenn einer mal kommt in die Münchner Stadt her, dann sieht er stets fröhliches Leben. Entweder war wer da oder es kommt demnächst wer. Ja, irgendwas tut's immer geben. Wir haben Maschkara-Feste und Oktoberfeste und die Starkbierfeste, Magdalenenfeste. Und auf jeden Fest wir fest uns laben. Doch wer deshalb denkt, dass wir Geld da haben, ach du lieber Gott, der täuscht sich sehr.
Was machen Sie am Tag, an dem nahen Tag, wenn Sie zum Beispiel erfahren, Sie haben verloren, Herr Brandekepper?
Dann gehen wir in die nächste Instanz und werden eine Eilentscheidung des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs erzwingen, weil ich eben nicht glauben kann, dass der genau so sich dieser Meinung der Stadt anschließt.
Wenn die Stadt, wenn das Verfahren verloren ist, die Stadt wird den Bebauungsplan beschließen. In dem Zusammenhang beginnt dann die sogenannte Abwägungskaskade, zu der umgangssprachlich in der Stadt immer wieder zu hören ist. Erst wird abgewogen, dann weggewogen. Also diese Abwägungskaskade, den Ausgang können wir uns alle vorstellen, die dann stattfinden wird. Und ich gehe davon aus, dass in der anschließenden Normenkontrolle sozusagen, und darauf hoffe ich drauf, ein Bürger, ein Betroffener, eine Institution im Rahmen dieser Normenkontrollklage klagen wird, um herauszufinden, was steckt dahinter, um diese Defizite, die bislang einfach nicht aufgeklärt sind.
Was ist dieses verdammte, verfluchte Abwägungsgebot?
Das ist weder verdammt noch verflucht, sondern eine vernünftige Erwartung, dass bei planerischen Entscheidungen, die ja unglaubliche Wirkungen auf die künftige Entwicklung der Stadt haben, abgewogen werden muss, welche Gesichtspunkte hier sozialer, wirtschaftlicher, kultureller, denkmalschützerischer Art abgewogen werden müssen. Und das kann man selbstverständlich tun. Das ist in der Klagschrift wunderbar dargelegt und mit VGH-Entscheidungen begründet, dass selbstverständlich abgewogen werden muss, aber dass auch abgewogen werden kann, wenn dieses Bürgerbegehren mehrheitlich beschlossen worden ist, dann ist nur eine Rahmenbedingung festgelegt, die Höhe, die begrenzt ist, aber nur an diesem einen Ort mit Gründen aus der Nachbarschaft. Das ist keine pauschale Regelung, über die vor 20 Jahren übers ganze Stadtgebiet gestreut auch schon mal abgestimmt werden durfte.
Und wenn jetzt Herr Brandekepper das letzte Wort hätte?
Das hat er doch jetzt.
Ja genau, wir geben einen groben Rahmen vor und alles in diesem Rahmen ist möglich. Die können 20 Meter, 40 Meter und 60 Meter hochbauen.
Naja, damit Herr Büschel wird sagen, wenn ich da 55 Meter abspecken muss, dann rentiert sich die ganze Geschichte für mich nicht.
Ich glaube, dass es gar nicht ums Rentieren geht, weil er hat auch gesagt, wenn ich nicht so hoch bauen darf in einer Diskussion, dann baue ich eben 6 Türme 60 Meter. Und da hat die Stadtverwaltung gesagt, nein, das will sie nicht. Also insofern, es ist alles offen. Also die Begründung, wir würden ins Abwägungsgebot eingreifen, ist wirklich an den Haaren herbeigezogen. Und wie gesagt, für mich nochmal ein Dolchstoß in den Rücken der Bürgerdemokratie.
Das war jetzt sein Schlusswort und ich schließe mich voll an.
Und jetzt geht's ja alle aufs Wiesn, oder wie?
Nein, nein, nein. Obwohl wir hier furchtbar nah sind. Das ist mir aber zu spät eingefallen.
Frau Mann, danke, dass Sie diese Gesprächsrunde möglich gemacht haben im Namen des Münchner Forums. Herr Ude, danke, dass Sie gekommen sind. Und Ihre eigenen Interessen abgeglichen und abgewogen haben gegen die Ihrer Partei. Herr Brannekemper, der Mann mit dem Herzblut, der es geschafft hat, ein bisschen Populismus in die Geschichte reinzubringen, sodass überhaupt jemand aufgewacht ist und gesagt hat, da gibt es wieder mal Demokratie zu spielen. Jetzt schauen wir mal, wie das Spiel ausgeht.
Wissen die, ich sage immer, die höchste Form der Parteiauszeichnung ist die Tapferkeit vor den Parteifreunden.
Sie hörten?
Die Arroganz der Macht stoppen oder weniger Demokratie wagen?
Ein Forum-Spezial über die Hochhauspläne der Stadt München an der alten Paketposthalle. Im Gespräch mit dem Münchner Altoberbürgermeister Christian Ude, dem Landtagsabgeordneten Robert Brannekemper und Claudia Mann vom Münchner Forum.
Moderation Stefan Reichenberger.
Sie können diese Sendung in der Mediathek von Radio Lora nachhören.
Und bald auch auf YouTube, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.
This is London calling.
Hasan Chobandli, alias His Majesty King Charles III from England.
Meine hochgeschätzten Bürger von München, I speak to you with feelings of profound sorrow. Wenn mein Blick auf mein geliebtes Schloss Nymphenburg fällt, werden meine müden Augen auf ein paar groteske Türme gelenkt, von jeweils 155 Metern Höhe, die nun die anmutige Silhouette dieser schönen Stadt entstellen. Diese Türme erscheinen als höchst eigentümliche Auswüchse, ähnlich zwei Furunkeln auf dem Antlitz eines geschätzten Freundes. May the Almighty preserve München from such a dismal fate.
Sprecher Birgit Karin Meyer und Hasan Chobandli. Creator Stefan Reichenberger.